Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Goaltaku Podcasts, euer ja jetzt wöchentliches Magazin zur J-League auf meinsportpodcast.de. Schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist wie immer Tobias. Ich bin der @Kondrei bei Twitter und diese Woche ist auch wieder bei mir der Daniel aus Frankfurt. Grüß dich, Daniel.
Hallo.
Ja, schön, dass du dabei bist. Wir hatten ja schon mal diese Konstellation heute hier am Mittwoch, wo wir eigentlich aufnehmen wollten. Das hat sich dann leider nicht ergeben, weil ich unterwegs war und mein ja, Hotspot sozusagen nicht ausreichte, um diese Aufnahme zu ermöglichen. Aber jetzt dementsprechend ein, ja, würde ich sagen, Last-Minute-Episode, bevor wir eben ins neue Wochenende starten. Und wir schauen zurück auf den sechsten Spieltag der J1 League. Und ja, ein Spieltag ganz interessant mit drei Eigentoren und einer slapstickreifen Szene von Carlo Brucic bei Sagan Tosu, die ich persönlich ja auch schon als Eigentor werten würde. Aber dazu gleich mehr. Noch ein Shoutout an Ralf, der weiterhin die Transfermarkt-Tipprunde zur J1 League anführt. Tagessieger des fünften Spieltages hingegen war Iduro Belmare mit 36 Punkten. Kleiner Hinweis meinerseits, du kannst in der Tipprunde auch noch Belmare zu deinem Team zuweisen und kriegst dann das Vereinslogo vor deinen Namen. Wäre ganz cool, dann haben wir ein bisschen, sag ich mal, unser, ja, Tipprundenbereich ein bisschen bunter gestaltet. Fangen wir jetzt endlich dann mit dem Spieltag an und wir blicken zunächst auf die Freitagsspiele. Und wie immer zur Info, alle Spielberichte zur J-League gibt es bei transfermarkt.de. Daniel, du hattest dir Kawasaki Frontale gegen Cerezo Osaka angeguckt, richtig?
Genau, richtig. Und weil ich wieder diese Woche über den amtierenden Meister sprechen darf, wollte ich auch noch mal kurz auf den deutschsprachigen Fan-Account für Kawasaki Frontale hinweisen. Und zwar ist das bei Twitter @frontale_de. Und was ein bisschen besonders ist an dem Account, ist, dass er von einem Japaner, vom Hirocha, betrieben wird, der selbst in Kawasaki wohnt und auch zu fast jedem Spiel geht und darum auch immer echt tolle Bilder teilt. Ja, aber das war dann auch erstmal das letzte Positive, was ich zu Frontale sagen kann, denn das Spiel war eigentlich wieder die alte Leier. Ja, sie spielten mit ihrem gewohnten 4-2-3-1. Chinen wieder im Sturm und Kobayashi und Damiao waren auf der Bank. Cerezo spielte mit einem 3-4-2-1. Ja, das Spiel begann wie üblich, Frontale mit viel Ballbesitz, ein paar guten Aktionen, aber keine klaren Torchancen, aber relativ zeitig übernahm dann auch Cerezo so ein bisschen das Zepter und hatte schon durch Kiyotake und Leandro De Sabato zwei relativ gute Chancen. Und in der 22. Minute war es dann auch passiert. Kakitani bekam so im Niemandsland den Ball, machte ein paar Schritte Richtung Tor, sieht, dass keiner ihn richtig angreift und dann schießt er einfach mal und der Ball geht flach in die rechte Torwartecke. Also wirklich toller Schuss. Ja, danach war Cerezo auch noch weiterhin gefährlich. Und Frontale hatte in der ersten Halbzeit dann am Ende keinen einzigen Schuss aufs Tor.
Oh, das ist aber wenig.
Ja, genau. Und Cerezo hingegen hatte glaube ich, drei. Ja. Und was mir auffiel, war, dass Cerezo die Mittelfeldspieler und Stürmer bei Cerezo wirklich aggressiv auf das defensive Mittelfeld von Frontale ging, also auf Tanaka und Morita. Und dadurch den Spielaufbau und auch den Rhythmus von Frontale gestört haben, weil Kengo Nakamura dadurch sich sehr weit zurückfallen lassen musste, um den Ball zu bekommen. Und ja, so hat Cerezo in der ersten Halbzeit Frontale das Leben ein bisschen schwer gemacht, aber sie konnten das so nicht das ganze Spiel durchziehen. Entsprechend haben sie sich dann zu Beginn der zweiten Halbzeit zurückgezogen. Frontale übernahmen mit Beginn der zweiten Halbzeit auch das Zepter und Chinen schoss dann auch in der 50. Minute das 1:1, nachdem er den Ball an der Strafraumgrenze bekommt, sich umdreht, ein paar Schritte macht und abschließt. Danach gab es noch ein paar Chancen für Frontale, auch durch Kobayashi, der später eingewechselt wurde. Auch Damiao wurde eingewechselt, aber machte im Prinzip keinen Unterschied. Ja, Cerezo hatte auch noch ein paar Chancen. Aber am Ende blieb es beim 1:1. Insgesamt für mich war es gerecht. Cerezo wird damit besser leben können als Frontale. Sie hatten damit ihr zweites Auswärtsspiel in Folge, haben daraus 4 Punkte bekommen. Das ist schon okay. Frontale wartet weiterhin auf den ersten Heimsieg in der Liga.
Ja, und auch ansonsten, glaube ich, bislang nur ein Sieg in dieser Saison bislang, oder? In der Liga?
Genau bei Matsumoto.
Also von daher, Startschwierigkeiten immer noch, jetzt schon in die letzten 6 Spieltage für den amtierenden Meister. Und beim Rekordmeister, da war diese vergangene Woche eine Comeback-Woche sozusagen. Also da kommen wir gleich nochmal drauf zu, was unter der Woche passierte. Aber gegen Nagoya Grampus gewann die Kashima Antlers 2-1. Ich wollte mir das Spiel ursprünglich angucken, ich habe es aber zeitlich leider echt nicht mehr hingekriegt. Darum kurz anhand zumindest des Spielberichts eben, stellt man halt fest, dass Nagoya Grampus in der 47. Minute, also kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, den 1-0-Führungstreffer erzielte nach einer Flanke von Shinosuke Nakatani. Damit hat er dann jetzt Xavier seinen dritten Saisontreffer diese Saison. Die Antlers reagierten daraufhin mit 2 Auswechselungen. Zum einen ging Taiki Hirato in der 53. Minute vom Feld für Kento Misao und in der 61. Minute kam Hiroki Abe für den Brasilianer Leandro. Damit dann auch relativ der Wechsel dann in dieser Partie, in der 72. Minute der Ausgleich durch Shoma Doi, gekrönt durch einen, ich habe es auch nur aufgrund der Zusammenfassung vom J-Talk Podcast, den ich hier nochmal erwähnen wollen würde auf Englisch, mitbekommen, dass Leo Silva bei den Kashima Antlers wohl bis zu 5 Verteidiger links liegen gelassen hatte und dann mit einem sehr, sehr schönen Schuss eben diesen Siegtreffer erzielte in der kurz vor Ende der Partie. Grampus selbst wurde nach dem Ausgleich auch etwas ruppiger. Ich habe mal die Statistik angeschaut. 3 gelbe Karten gab es für Grampus aus insgesamt 21 Fouls, während auf Seiten der Antlers es insgesamt nur 12 Fouls gab. Also da war wohl so ein bisschen so die Muffensausen für den, zumindest vor wenigen Wochen noch Tabellenführer der J1 League. Das jetzt zu der Partie. Das vermeintliche Topspiel des Freitags der vorgezogenen Partien waren die Urawa Red Diamonds, die zu Hause die Yokohama F. Marinos empfingen. Und Daniel, du warst fleißiger als ich und hast dieses Spiel komplett angeguckt, richtig?
Nicht komplett, aber ich habe mir die verlängerten Highlights angeschaut. Okay. Ich glaube, es war ein bisschen enttäuschend für alle, weil das eben, wie gesagt, eigentlich das erwartete, weil es nicht das erwartete Topspiel war am Ende. Denn im Prinzip hat hier Urawa mehr als Aufbaugegner für die Marinos hingehalten. Die Marinos waren ja vorher 3 Spiele lang sieglos gewesen und hatten sogar letzte Woche, also die Woche vorher, zu Hause gegen Sagan Tosu nur 0-0 erreicht. Und auf der anderen Seite hatte Urawa ja zu Hause nach dem Rückstand gegen Tokio sich noch zurückgekämpft, wo man eigentlich gehofft hat, dass das jetzt vielleicht so die Zündung war, dass sie jetzt richtig in Schwung kommen, aber das war überhaupt nicht der Fall. Sehr enttäuschendes Spiel von Urawa. Sie haben viele Fehler gemacht, vor allem wenn es um Abstimmung geht. Da fehlt teilweise wahrscheinlich einfach die Kommunikation. Mhm. Ich weiß es nicht so richtig, aber so sah das zumindest für mich aus. Man kann in diesem Spiel nur den Torhüter Nishikawa von Urawa
einen Schutz nehmen,
sozusagen,
oder?
Hervorheben, okay. Ja, weil er das ganze Spiel über viele Paraden gemacht hat. Also es war am Ende 3-0, aber es hätte auch 5 oder 6-0 werden können, also ohne Probleme für die Marinos. Den Marinos selber kann man in diesem Fall eigentlich nur vorwerfen, dass sie ihre Chancen nicht so richtig genutzt haben oder nicht konsequent genug genutzt haben. Denn das Spiel war ja bis zur 60. Minute oder bis zur 61. Minute noch offen. Denn so lange stand es 1-0 für die Marinos. Das erste Tor war in der ersten Halbzeit gefallen und erst in der 61. haben sie das 2-0 gemacht. Also so lange war das Spiel im Prinzip noch offen und es hätte immer passieren können, dass Urawa vielleicht doch noch trifft. Aber am Ende haben die Marinos das dann am Ende klar durchgezogen und verdient 3-0 gewonnen.
Ja, für die Urawa Reds bislang relativ enttäuschend. Wir werden uns das im Verlauf der nächsten Wochen mal genauer angucken, was bei den Red Diamonds, die ja auch eigentlich immer ein Zugpferd der Liga gewesen sind, was da vielleicht im Argen liegen könnte. Aber dazu dann später mehr. Von dem Spiel Sapporo gegen Oita, da habe ich mir die erste Halbzeit angeguckt, bevor dann eben mein Favorite Team gespielt hatte. Und da muss ich sagen, da hatte der Aufsteiger eben aus Japans Süden, Oita, doch wieder relativ stark aufgespielt. Ganz interessant, Hajime Moriyasu, also Nationaltrainer Japans, war im Stadion und da gab es diesen einen Stürmer auf Seiten Oitas, der gar nicht so uninteressant gewesen ist. Noriaki Fujimoto hat auch wieder getroffen. Das 1:0 fiel durch ihn. Ein wirklich richtig starkes Tor direkt in der zweiten Minute. Also Moriyasu hat sich gerade mal sein Wasser aufgemacht und hingesetzt. Da stand es schon 1:0 für die Gäste. Eine Flanke vom rechten Flügel durch den Spieler Matsumoto. Der wäre fast zu weit ins Tor ausgegangen. Yuji Hoshi auf der linken Seite rutschte noch dran und legte den Ball zurück, während Fujimoto nur noch den Fuß hinhalten musste und das Ding quer unter die Querlatte schoss. Ein wirklich großartiges Kunstwerk mit wirklich drei Künstlern, ein ganz, ganz tolles Tor. Auch in der 12. Minute gab es dann noch eine 100%ige eben für Oita. Das Ganze wurde auch noch mit einem zweiten Tor ausgeweitet. Das wurde allerdings als Eigentor gezählt, obwohl Fujimoto da auch wieder relativ nah dran war und den selber auch hätte verwandeln können. Dann, wie gesagt, zur Halbzeit war ich raus, hatte dann aber gehört, dass eben Sapporo das Spiel in der zweiten Halbzeit an sich genommen hat und auch locker hätte vielleicht noch den Ausgleich treffen können. Das hat allerdings nicht funktioniert und somit steht nämlich Oita momentan relativ weit oben. Die Tabelle natürlich zu sehen bei den üblichen verdächtigen Seiten, aber eben auch bei Transfermarkt, da nochmal der kleine Hinweis. Nun, warum habe ich das Spiel aufgehört zu schauen, weil eben nämlich danach das Spiel kam, welches ich mir unbedingt ansehen wollte, und das war nämlich mein Sanfrecce Hiroshima gegen Gamba Osaka. Und da muss ich sagen, die Sanfrecce World Domination Tour beginnt so langsam Fahrt aufzunehmen. Ein 3:0 Sieg für die Männer in Lila, das hatte ich beim besten Willen nicht erwartet. Auch ich wusste zwar, dass Gambas Defensive vielleicht nicht unbedingt die beste der Liga ist. Auch das Spiel gegen Vissel Kobe hat ja zumindest gezeigt, dass die Mannschaft ein wenig Offensivdrang hat oder auch kontern kann. Da allerdings dann der Hinweis, Sanfrecce selbst ist kein Team, das den Ball führen möchte und dementsprechend selber eigentlich kontert. Und das waren eben auch die Gründe für diese Tore. Die ersten beiden direkt zu Beginn, ein relativ schön rausgespielte Chance nach einer Flanke von Salomonson auf der rechten Seite, die bei Notsuda landet. Der steckt nur durch hinter die Abwehrkette und Kashiwa muss nur am Torwart vorbeischieben. Das 2:0, ein wirklich, wirklich toller Schuss von ich habe den Namen jetzt gerade vergessen. Shibasaki, Kosei Shibasaki, genau, der nur mit einem Begleitschutz sozusagen aus der Distanz mal draufzimmert und das Ding im Winkel landet. So gut wie keine Entlastung irgendwie für Gamba hinten. Und zur Halbzeit habe ich mir mal Statistiken aufgeschrieben. Sanfrecce hatte bei einer 2:0-Führung 37% Ballbesitz, 187 Pässe, während Gamba 463 hatte. spricht auch wieder dafür, dass Sanfrecce einen sehr, sehr defensiv orientierten Spielstil hat. 63% der Angriffe kamen über die linke Seite in dieser Halbzeit, während Gamba über 50% über ihre linke Seite gespielt haben. Also auch da war es recht eintönig. Gamba hatte noch die Möglichkeit zurückzukommen. In der 51. Minute gab es einen Lattentreffer und in der 72. Minute, wo ich dann fast schon eingeschlafen bin, war ich kurz erschrocken, weil Watari für Sanfrecce noch einen Torschuss hatte. Es gab also wirklich fast nicht mehr als diese bis dahin zwei, die zum Tor gefallen sind. Ja, dann das 3:0 am Ende durch einen Konter, der Pass auf Außen durch Patrick auf Hayao Kawabe, der dann den flach in den linken Winkel schießt und damit dann am Ende der Endstand von 3:0 für Sanfrecce, die aktuell dann auch die Tabelle anführen mit dieser Tordifferenz aktuell. Kommen wir zur nächsten Partie, FC Tokio gegen Shimizu S-Pulse. Daniel, die hast du dir angeschaut.
Genau, das war ein sehr interessantes Spiel, zumindest in der zweiten Halbzeit, beide Mannschaften mit 4-4-2. Es gab in der ersten Halbzeit relativ wenige klare Chancen, aber immer mal ein paar gute Aktionen, vor allem bei Tokio von Diego und Kubo und auch mal ein Freistoß von Morishige, der von S-Pulse-Keeper Rokutan pariert wurde. S-Pulse hatte ein paar gute Szenen, aber da fehlt es so ein bisschen an der Genauigkeit, also meistens so der letzte Pass, der nicht ankam. Aber dann in der zweiten Halbzeit legte Shimi so los wie die Feuerwehr und schoss bereits in der 47. Minute das 1:0, als Koya Kitagawa per Kopf die Flanke von Renato von halb rechts zum 1:0 ins Tor verwertete. Danach hatte Espal sogar noch mehr Chancen und hätte wirklich 2:0 in Führung gehen müssen. Zuerst hatte Chong Tese innerhalb von 6 Minuten 2 gute Chancen und Koya Kitagawa hatte dann noch eine sehr gute Chance, bei der von rechts in den Strafraum reinlief, wirklich frei zum Abschluss kommt und entweder aufs Tor schießen kann oder querlegen kann, aber er entschließt sich dazu, ihn auf die Kurze zu ziehen und der Ball landet im Außennetz. Also das war schon ein bisschen, ja, da wird er hinterher sehr frustriert gewesen sein dafür, darüber. Mhm. Ja, und dann gab es aber einen guten Schachzug von Trainer Kenta Hasegawa für den FC Tokio, denn er brachte die beiden Neuzugänge, Na Sang-ho und Jael, beide Stürmer. Und Na hätte eigentlich in der 70. Minute für mich schon eine gelbe Karte bekommen müssen für eine Schwalbe. Mhm. Aber dann in der 76. Minute war er zur Stelle, schoss den Ausgleich nach einer Flanke von Diego von der linken Seite. 5 Minuten später gab es dann die nächste Riesenchance, als Kubo aus ca. 18 Meter den Ball an den Pfosten setzt. Und nochmal 5 Minuten später schlug dann Diego endlich zu. Und zwar nach einem wirklich tollen Doppelpass mit Landsmann Jael. Also da haben die Brasilianer mal ein bisschen angefangen zu tanzen. Und da hat Diego dann den Ball über Rokutan gehoben zum 2:1, was dann auch der Siegtreffer war. Für Espals war es eine bittere Niederlage, weil sie hatten wirklich genug Chancen, da das 2:0 zu machen und sie hätten zumindest einen Unentschieden verdient. Aber was für sie eine gute Nachricht auch ist, dass Douglas zum zweiten Mal hintereinander eingewechselt werden konnte. Also ich denke, wenn er wieder auch nur annähernd in die Form von der Rückrunde der letzten Saison kommt, dann wird er ihnen schon auch vor dem Tor sehr behilflich sein.
Mhm. Nochmal torreich, Vegalta Sendai zu Hause gegen Sagan Tosu und das war das eben angesprochene Spiel mit der Slapstick-Nummer. 3:0 ging es aus für die Heimmannschaft aus Sendai, Daniel. Hattest du das Spiel komplett gesehen oder die Highlights?
Nicht komplett, aber die Highlights, genau. Mhm. Ja, und ja, was mir aufgefallen war, wir hatten ja letzte Woche noch Shun Nagasawa erwähnt, den Stürmer von Vegalta, der so ein bisschen zu sehr der Mittelpunkt in der Offensive von Sendai war. Er wurde dann diese Woche auch auf die Bank gesetzt. Stattdessen spielte Vegalta mit 2 Stürmern, Rio Germain und Ramon, die auch beide trafen, und zwar zum 1:0 und 3:0. Und Neuzugang Shingo Hyodo traf in der 54. zum zwischenzeitlichen 2:0. Ja, Ramon verschoss zudem noch einen Elfmeter. Mhm. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, die Entstehung dazu war eigentlich schon fast sinnbildlich für das, was Sagan Tosu diese Saison spielt. Carlo Brucic wollte da den Ball klären, aber schlug im Prinzip ein Luftloch, machte eine 360-Grad-Drehung, fiel dabei noch hin und landete auf dem Ball und kam mit der, sozusagen mit der Hand, mit der er sich aufstützen wollte, hat er den Ball berührt. Also das war wirklich, ja, man musste lachen, aber auf der anderen Seite tat er mir auch leid. Also das war, man muss auch drüber diskutieren, ob das ein Elfmeter wirklich ist oder nicht, weil also Absicht war es auf keinen Fall.
Absicht war es nicht, aber bei so einer Aktion kannst du auch nicht davon sprechen, dass das irgendwie, ja weiß ich nicht, zu nah Distanz war oder so. Also das war wirklich...
Ja, das war einfach ein zu deutliches Handspiel auch. Aber war auch egal, weil Ramon hat ihn ja verschossen, aber er hat dann später noch sein Tor bekommen in der 93. Minute. Ja, von daher, ja, Vegalta wird sich freuen, es war ihr erster Saisonsieg in der Liga. Im J-League Cup hatten sie ja schon mal Sagan Tosu besiegt. Mhm. Ja, aber für Tosu sieht es natürlich jetzt wieder etwas dunkler aus.
Ja, eine Partie hatten wir dann noch am Samstag, bevor wir zu unserem Topspiel kommen. Und das ist Shonan Bellmare gewesen, zu Hause gegen Jubilo Iwata. Du hattest das Spiel, glaube ich, sogar ganz gesehen, aber kann man dazu noch viel erzählen? Das wirkte zumindest die erste Halbzeit, die ich gesehen habe, sehr fahrig. Also.
Ja, also es war wirklich nichts für Fußball-Feinschmecker in dem Fall. Sehr körperlich betont, wenig gute Chancen, einige fast schon unfaire Szenen auch von Jubilo dabei. Mhm. In der zweiten Halbzeit fiel dann das 1-0 auf für mich die einzig denkbare Weise in diesem Spiel, als Matsumoto von Jubilo über rechts in den Strafraum geht, den Ball querlegen will, aber der Verteidiger von Shonan den Fuß hinhält und quasi den Ball durch die Beine des eigenen Torhüters von Akimoto ins Tor buxiert. Also das 1-0 war ein Eigentor. Und das 2-0 fiel dann erst in der Nachspielzeit, als eben Akimoto für einen Freistoß mit vors Tor kam von Jubilo. Kaminski von Jubilo, also der Torhüter von Jubilo, den Ball wegfaustet. Iwata dann ein Konter läuft und Gerson Rodriguez aus circa 30, 40 Metern den Ball flach ins leere Tor schießt. Also das war ja sehr enttäuschend von Shonan, weil sie eigentlich, sie hatten auch keinen Punkt verdient in dem Spiel und Jubilo wird sich über den 2-0-Sieg freuen.
Da wird es ja auch lang genug wahrscheinlich gegen den Abstieg gehen in Iwata. Sehr schön. Ja. Damit hätten wir unser erstes Segment beendet und wir schauen dann auf das Topspiel des vergangenen Wochenendes mit einem Vereinsfokus, eine Neuerung für unser Podcast-Format, was wir uns überlegt haben, um euch auch weiterhin sozusagen tiefere Einblicke in die J1 League bringen zu können, auch bei kleineren Episoden. Von daher seid gespannt und bis gleich.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Unser Vereinsfokus dieses Mal bei unserer Premiere ist Matsumoto Yamaga und da gab es am Wochenende die Partie zu Hause gegen Vissel Kobe, das Galactico-Projekt in ja, den Tiefen der japanischen Alpen unterwegs und ja, das Ergebnis kam insgesamt etwas überraschend. Matsumoto Yamaga gewinnt zu Hause mit 2-1 gegen Vissel und ja, gucken wir aber nochmal auf die Vorzeichen der Partie, Daniel. Du hattest dazu ein bisschen was aufgeschrieben.
Genau, also man hatte vor diesem Spiel 3 Niederlagen in Folge erlitten, gegen die Urawa Reds, gegen San Frecce und gegen Kawasaki Frontale. Und sie hatten vor allem auch noch keinen einzigen Heimsieg. Und die 4 Punkte, die sie hatten vor dem Spieltag, hatten sie alle schon an den ersten beiden Spieltagen gesammelt. Da gab es zuerst ein 1-1 bei Jubilo Iwata. Und am zweiten Spieltag dann ein 1-0-Sieg auswärts bei Mitaufsteiger Oita Trinita. Das kam vielleicht ein bisschen überraschend, weil letzte Saison Oita Matsumoto bereits 2-mal besiegt hatte. Aber jetzt rückblickend muss man sagen, dass eigentlich Matsumoto besser als jede andere Mannschaft Oita so ein bisschen in den Griff bekommen hat diese Saison. Dann zu den Transfers von Matsumoto, die es vor der Saison gab, kann man vielleicht noch kurz was sagen. Da kam Innenverteidiger Eduardo von Frontale, Rechtsverteidiger Tomoki Imai von Kashiwa Reysol, der defensive Mittelfeldspieler Masaki Miyazaka, der war an Oita ausgeliehen und kam dann im Winter sozusagen zurück und war ja auch in unserem Topspiel einer der Schlüsselmänner für Matsumoto. Mhm. Dazu dann noch der linke Mittelfeldspieler Ryo Takahashi von Shonan Bellmare, der übrigens vor dem Spiel auch zum Monthly MVP des Monats März bei Matsumoto ausgezeichnet wurde, also sozusagen der wichtigste Spieler des Monats. Und zuletzt noch Stürmer Leandro Pereira, der vom FC Brügge kam und letzte Saison an Chapecoense ausgeliehen war.
Ja, zum Spiel selbst stellte sich die Formation so dar, dass Matsumoto mit einer Dreierkette im 3-4-2-1 spielte, wobei diese ja, Formation natürlich dafür ausgelegt ist, auch mit den Außen Flügelspielern ab und zu nach hinten zu ziehen, um das Ganze in eine Fünferkette umzuformen. Und das kann man Matsumoto natürlich gegen diese schlagkräftige Offensive, die er da eigentlich gegenüber gestanden hat, in dem Spiel natürlich nicht übel nehmen. Kobe hingegen mit einer 4-2-3-1-Formation, so wie man es eigentlich auch schon jetzt seit längerem kennt, dann auch diese Saison. Überraschend war, die erste Halbzeit ist Vissel Kobe überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Das erinnerte so ein wenig an die Partie gegen Gamba. Wenngleich Kobe über 70% Ballbesitz hatte, Es gab mal irgendwie zwei Flanken in den Strafraum, dann musste irgendwann Villa verletzt raus, was ich ja wenig überraschend finde, im Hinblick darauf, dass das letzte Partie schon das gleiche Problem war. Irgendwo im Schambereich war es wohl mit 37 Jahren, kann das ja wahrscheinlich mal passieren. Da muss ich jetzt auch mit Anfang 30 sagen, dass man da so manche Wehwehchen hat im Körper. Aber letzte Woche schon rausgewechselt worden, diese Woche rausgewechselt worden. Im defensiven Mittelfeld auch Sergi Samper mit einem Startelf-Einsatz, wobei ich mich in der ersten Halbzeit schon lange fragen musste, was genau eigentlich Sergi Samper da so wirklich machen soll. Durch diese, ja, sozusagen Innenverteidigung mit Samper und Iniesta und Yamaguchi war es dann am Ende auch so, dass Mita, einer ja, unserer Favorites bei Vissel Kobe, wegen seiner ständigen Nummerwechselei, auf rechts außen spielen musste. Und das fand ich interessant, weil ehrlicherweise, ich hatte nie das Gefühl, wenn Mita auf rechts außen gespielt hat, gerade Anfang der 2018er Saison, dass das eine Position für Mita ist. Da war er nie sonderlich gut und auch dieses Spiel war das auch gar nichts. Und Tanaka wäre dann die logische Konsequenz gewesen für eben einen Wechsel auf diese Position. Wobei ich mich frage, was eigentlich mit Jutta Gocke ist, der vergangene Saison ebenfalls auch regelmäßig spielen durfte. Der war bislang nur im J-League Cup im Einsatz, ein relativ junger Spieler, auch ein vielversprechender Spieler meiner Meinung nach. Da weiß ich auch noch nicht, was da Vissel vorhat genau mit eben diesem jungen Spieler, wenn man schon diese ganzen Ü30-Spieler da vorne hat. Anderes Thema, und da werden wir gleich auch nochmal genauer drauf eingehen, Maekawa spielt seit dieser Saison im Tor von Vissel Kobe und nicht mehr Nationaltorhüter Kim, also Nationaltorhüter Südkoreas Kim. Da ist natürlich auch so ein wenig die Ausländerregelung, von der Vissel natürlich auch viel profitiert. Ein Thema, man hat jetzt so viele Ausländer, Samper zum Beispiel ist ja jetzt dazugekommen unter anderem, Villa ist dazugekommen, dafür, man darf ja nur 5 Spieler aufs Feld stellen und das sind dann meistens, wenn es dann auch Podolski dabei wäre, eben diese 5 Offensivspieler mit Dankler noch in der Innenverteidigung. Jetzt dafür Maekawa im Tor. Statt eben Nationaltorhüter Kim. Und Maekawa hatte dann auch beim 1:0 sich mal zu hinterfragen zumindest, oder Daniel?
Genau richtig. Das war wirklich eine fast schon schockierende Szene von Maekawa. Da gab es eine Flanke von dem vorhin erwähnten Masaki Miyazaka bei einem Freistoß von der linken Seite, die in Richtung Tor ging. Und Maekawa kam aus dem Tor. Das ist eigentlich so eine Szene, wo man eigentlich sagt, wenn er aus dem Tor kommt, dann muss er ihn haben. Hat er aber nicht. Er segelte praktisch unter dem Ball vorbei und der Ball ging, ohne dass er von irgendjemandem berührt wurde, ins lange Eck zum 1:0. Da habe ich dann auch so später nochmal, als ich eine Analyse zu dem Spiel gesehen habe, mitbekommen, dass da eventuell ein Stürmer von Matsumoto zunächst im passiven Abseits stand bei dieser Szene, also da hätte man vielleicht auch nochmal diskutieren können, aber ja, die Sache ist eben, dass diese Situation von Maekawa eigentlich einfach unentschuldbar war, ja, und so ging Matsumoto 1:0 in Führung. Und dann in der 38. Minute kam dann Abwehrchef Masaki Iida zum ersten Mal mit vors Tor, als es eine Ecke gab und kam relativ frei zum Kopfball. Und da hat er wohl wahrscheinlich erstmal Blut geleckt, denn in der 43. Minute gab es dann wieder eine Flanke, diesmal von Takahashi, von links in den Strafraum. Iida stand zuerst eigentlich in der Mitte vor dem Tor, kam aber aus der Mitte zum kurzen Pfosten gelaufen, vorbei an Dankler, der wirklich nur so ein bisschen alibimäßig noch das Bein hebt. Und da kommt Iida zum Kopfball und trifft zum 2:0. Und ja, so stand es zur Pause also 2:0 für Matsumoto, auch verdient.
Wirklich verdient, ja, also.
Genau, und Kobe versuchte dann zumindest in der zweiten Halbzeit erstmal zu antworten.
Ja, also nach der Halbzeitpause, wir hatten das ja auch vor ein paar Wochen dann eben gegen Gamba Osaka, diese beiden getrennten Halbzeiten. Vissel Kobe hat sich vielleicht seiner Stärke nochmal besonnen und gesagt, okay, wir versuchen jetzt mal auch mit gezielten Offensivaktionen vors Tor zu kommen, weil das fehlte in der ersten Halbzeit komplett. Ja, es gab eine gewisse Druckphase eben in der zweiten Halbzeit, wo auch Matsumoto so gut wie keine Antwort drauf wusste. Also man saß wirklich sehr, sehr weit zurückgezogen. Die Konter wurden auch nicht mehr ordentlich zu Ende gespielt. Es gab einen vermeintlichen Elfmeter. Wellington wurde eingewechselt und ist bei einer Offensivaktion vermeintlich durch den Torhüter gefoult worden. Durch eben Morita. Die Situation war ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil auf der einen Seite ist er schon mit den Beinen vorne rausgekommen aus dem Tor, um eben diesen Ball wegzuschießen, während Wellington abspringt. Ich weiß nicht, ob er überhaupt berührt wurde. Was ich allerdings dann doch entscheidend finde, dass eben Morita auch den Ball gespielt hat, beziehungsweise er noch vor Wellington eben mit dem Bein am Ball war. Ob man dann
Ja.
Elfmeter gibt, weiß ich nicht. Da hätten wir jetzt den Stefan gebraucht, aber das fragen wir vielleicht noch mal im Discord-Chat. Dann kann er da noch mal Rede-Antwort stehen, auch für alle, die da schon drin sind. Link gibt's bei den Shownotes. Also wer Discord nutzt, gerne beitreten. Es gab auf Seiten Vissel Kobis wirklich viele hochkarätige Chancen. Also es wäre kein unverdienter Ausgleich gewesen. Es gab sogar ein vermeintliches Tor von Wellington, das zurückgepfiffen wurde. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und 2 Minuten später traf er dann doch noch mit eben einem Kopfball nach einer Flanke. Und Vissel war wieder dran. Auch wenn es ein paar unkonzentrierte Pässe gab bei Seiten Vissel Kobis, da profitierte man davon, dass Matsumoto ihre Konter wirklich nicht mehr konzentriert zu Ende spielen konnte. Maekawa konnte sich auch wieder ein bisschen, soll ich sagen, aus der Bredouille rausziehen mit einer Glanztat zum Ende hin, hält dann den 2:1 Spielstand fest nach einem Kopfball von Leandro Pereira von Matsumoto. Ja, und Wellington. In Halbzeit 2 war wirklich eine sehr, sehr gute Auswechslung, muss man sagen. Wellington hat ganz andere Möglichkeiten, in der Offensive auch mal die Bälle zu halten, zu verwalten, während ja so David Villa dann eher immer versucht, aus der Tiefe raus in den Lauf zu kommen, da auch häufig im Abseits landet, weil seine Mitspieler vielleicht nicht schnell genug sind gedanklich oder er zu schnell ist. Und Villa auch so ein bisschen nicht nur jetzt diese, Wehwehchen hat, die ihn da ein bisschen behindern, sondern aber auch einfach die Körpergröße, die einfach nicht so kräftig und stämmig ist wie eben von einem Wellington. Es gab noch kurz vor Schluss einen vermeintlichen Handelfmeter im Strafraum, der in der 87. Minute nicht gegeben worden ist, wobei ich dann auch, aber da fehlt mir vielleicht auch eine gewisse Neutralität, wer unseren Podcast schon länger hört. Der Ball war auch wirklich aus kurzer Distanz an eben die Hand geschossen. Ob man den geben muss, bin ich mir nicht so wirklich sicher. Daniel, du hattest noch was zur zweiten Halbzeit?
Also nach dem Spielverlauf der zweiten Halbzeit muss man natürlich sagen, dass es am Ende etwas glücklich war für Matsumoto, dass sie das gewonnen haben. Eben weil es auch ein paar vielleicht strittige Schiedsrichterentscheidungen gab. Aber auf der anderen Seite muss man einfach auch bedenken, dass da wirklich zwei Welten aufeinandertreffen. Ja, zum einen der Aufsteiger aus der J2 League von der letzten Saison und zudem das Team, was Asiens Nummer 1 sein möchte. Und ja, Matsumoto braucht jeden Punkt. Und nach der ersten Halbzeit hatten sie sich zumindest einen Punkt verdient, dass es dann der Sieg geworden ist. Ist für sie umso schöner am Ende. Aber
Ja.
man muss auf jeden Fall vor der Leistung auch den Hut ziehen, weil sie es wirklich gut gemacht haben in dem Spiel.
Es gab nach dem Spiel auch ein paar, ich würde jetzt mal lapidar sagen, Störfeuer, die auf Seiten Vissel Kobis noch rausgebracht wurden. CEO und Geldgeber Mikitani äußerte sich in sozialen Medien, dass also er dafür sich einsetzen möchte, dass eben das Video Assistant Refereeing, VAR, auch in die J-League kommt, was ein bisschen hirnrissig ist, weil das eigentlich schon mehr oder weniger auf einen Formalie ist, dass es kommen wird. Wird diese Saison noch getestet im J-League Cup ab der K.O.-Runde und dann ab nächster Saison auf jeden Fall implementiert werden in das Spiel in der J-League. Ob das am Ende natürlich alles gerechter sein wird bei manchen Schiedsrichterentscheidungen, die jetzt schon schief laufen in der J-League, muss man mal gucken. Aber Mikitani hat also diese Niederlage eben gegen den Aufsteiger nicht unkommentiert sein lassen. Daniel, ich würde gerne nochmal mit dir über dieses nicht gegebene Tor von Wellington sprechen. wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, ich bin selber nicht unbedingt immer neutral, was eben Vissel Kobe angeht. Ich versuche natürlich nach bestem Wissen und Gewissen da so euch das auch zu vermitteln. Also, dass ich dann auch versuche, neutral zu sein. Das Ganze kam nach einer Ecke, war es, glaube ich, wo Wellington komplett frei zum Kopfball kam, allerdings von Schiedsrichter Masuya Ueda zurückgepfiffen wurde. DAZN hatte ja übertragen und Guido Hüsken das Ganze kommentiert. Auch nach mehrmaligen Einspielen von Wiederholungen war auch nicht so richtig ersichtlich, woran es am Ende gelegen hat, dass das zurückgepfiffen wurde. Jetzt hatte ich im Nachgang bei Twitter ein Video gefunden, ich weiß leider nicht mehr, welcher Tweet es war, wo man halt gut erkennen kann, dass Wellington sich an einem Verteidiger vorbei drückt, nicht unbedingt ohne wirklich offensichtlich zu drücken, aber in der Szene vor dem Kopfball, also die wenigen Millisekunden vor eben diesem Kopfball, sieht man den Verteidiger ganz weit mit dem Oberkörper nach vorne weg von Wellington irgendwie sich zusammenklappen. Wo ich mir dann die Frage stelle, Masuya Ueda war auch mit dem Blick relativ klar in Richtung Wellington stehend, also positioniert. Meine Vermutung ist, dass Wellington selbst eben sich Platz verschafft hat, indem er den Verteidiger weggedrückt hat. Was ist deine Meinung?
Genauso habe ich das auch gesehen. Also ich fand, dass das Wellington hat es, um ehrlich zu sein, sehr geschickt angestellt in dieser Szene, ja. Man kann ja hier nicht mal davon sprechen, dass es irgendwie ein Schubser war oder er großartig am Trikot gezogen hatte, sondern er hatte, kurz bevor der Eckball gestoßen wurde, hatte er so den Arm an Masaki Ida und hat ihn so ganz leicht in Richtung 5-Meter-Raum geschoben, wo das Gedränge war. Ja? Mhm. Und Ida stand dann sozusagen mit dem Rücken zu Kobes Leo Ozaki, der selber auch in einem Zweikampf war. Und in dem Moment, als Ida selbst zum Kopfball gehen will, um diese Flanke eben, um diesen Eckball zu klären, hat er sich dann sozusagen an Leo Ozaki aufgehängt und deswegen ist er dann auch so nach vorn geflogen.
Ah, okay. Ja.
Und ich denke, dass das nicht oft gepfiffen wird. Man kann es vielleicht kleinlich nennen, aber man muss auch bedenken, dass Wellington eigentlich immer sehr aktiv ist, wenn es um hohe Bälle geht, weil er auch sehr kopfballstark ist und auch sehr, sehr, sehr viel seine Arme einsetzt. Darum denke ich, dass deshalb der Schiedsrichter da ein Auge drauf gehabt hat und das dann auch dadurch gesehen hat. Die Frage ist dann natürlich, wie Herr Mikitani das fordert mit dem Videobeweis. Also ich bin mir sehr sicher, dass sich daran nichts geändert hätte in dieser Situation, weil es hundertprozentig keine Fehlentscheidung war.
Mhm. Ja, wäre Fahrradkette, sagen die Philosophen, ob Wellingtons Tor nach 2 Minuten dann auch so gefallen wäre nach dem ersten Tor, das weiß man natürlich immer nicht. Aber für dich noch irgendwie interessante Spieler, auch vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, der nochmal sich bei Transfermarkt das Profil angucken möchte von Matsumoto Yamaga?
Ja, also wer für mich sehr positiv aufgefallen ist, eigentlich schon in den ganzen Spielen von Matsumoto, war natürlich Daisen Maeda, der offensive Mittelfeldspieler, der erst 21 Jahre alt ist. Und er geht unheimlich weite Wege über das ganze Spiel und trägt immer was zur Offensive bei. Aber was mir besonders gefallen hat, war auch, wie sehr er sich defensiv engagiert hat. Das trifft auch zu auf Neuzugang Leandro Pereira. Den Stürmer, der hat auch sehr viel mit nach hinten gemacht und was bei Kobe meiner Meinung nach auch dann noch für extra Verwirrung in der Verteidigung gesorgt hat, war, als Maeda und sein Partner im offensiven Mittelfeld, Keya Nakami, hin und wieder mal die Seiten gewechselt haben. Also damit kam Kobe, glaube ich, überhaupt nicht klar und das war dann auch so der Grund dafür, warum es in der ersten Halbzeit wirklich lichterloh gebrannt hat in der Defensive von Kobe. Mhm. Und um noch einen defensiven Mann vielleicht zu erwähnen, wir haben ihn jetzt gerade schon ein paar Mal erwähnt, weil er eben auch in diesem Spiel ein Tor geschossen hat. Masaki Ida, er ist der Abwehrchef bei Matsumoto Yamaga. Und was sehr interessant ist bei ihm, ist, dass er so gut wie nie ausfällt. Also er hat seit 2012 für Matsumoto Yamaga in nur einer einzigen Saison unter 40 Spiele gemacht. Und das war in der Erstligasaison 2015. Also da hat er jedes Ligaspiel gemacht und auch im Pokal teilweise gespielt. Aber kam am Ende nur auf 39 Partien. In allen anderen Spielen, Saisons seit 2012 also, hat er immer über 40 Spiele gemacht und ist wirklich ein sehr sicherer Rückhalt. Und eben, wie wir gesehen haben, auch hin und wieder mal torgefährlich bei hohen Bällen.
Ja, bei der J1 sowieso ein paar Spieltage weniger in der regulären Saison, also von daher vielleicht auch gar nicht so verwunderlich. Aber ja, sehr, sehr schön.
Genau.
Danke dafür. Nach einer kleinen Pause würde ich vorschlagen, gucken wir nochmal auf die Champions League-Spiele unter der Woche.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Kohlfahrt.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Unter der Woche war wieder AFC Champions League und bei uns ja die Gruppenphase in Asien noch, während hier in Europa die K.O.-Phase oder K.O.-Spiele laufen. Da gab es eben vier japanische Vertreter, die mal mehr oder weniger erfolgreich sich in Asien geschlagen haben. Und Daniel, du hattest Möglichkeit, dir ein bisschen was anzugucken diese Woche.
Genau, und zwar ging es los am Dienstag, zuerst in der Gruppe E mit Gyeongnam aus Korea, die zu Hause die Kashima Antlers empfangen. Und das Spiel endete mit 2-3. Die erste Halbzeit, also zugunsten der Antlers natürlich. Die erste natürlich. Halbzeit war noch, ja genau, die erste Halbzeit war noch sehr ausgeglichen. Wenige gute Chancen, aber für die Antlers kam es relativ bitter, als Torwart Sun Tae-kwon kurz vor der Pause ausgewechselt werden musste, nachdem er sich nach einem Zusammenstoß im Strafraum, glaube ich, am Knöchel verletzt hatte. Gyeongnam kam dann in der zweiten Halbzeit immer öfter vor das Tor der Antlers und sie schlugen dann auch zu. Nach 56 Minuten war es aber allerdings ein Eigentor von Tomoya Inukai, der eine Flanke, die von rechts kam, klären wollte, aber den Ball ins eigene Tor köpfte. Danach gab es noch weitere Chancen für Gyeongnam, inklusive einem Pfostenschuss in der 65. Minute. Und in der 72. Minute schlugen sie dann zu. Also da hatte ich ja auch dann im Discord schon geschrieben, dass es das jetzt war für die Antlers. Als dann Jordan Mutch aus circa 11 Metern per Fuß einen Eckball direkt nahm und ihn ins Tor buxierte. Ja, und es kam sogar noch dicker für die Antlers. Zuerst haben sie ja in der 75. Minute direkt den Anschlusstreffer geschossen. Diesmal war es Song Yu-hun, der ein Eigentor schoss. Ja. Genau, für die Antlers gegen sein eigenes Team. Und dann kam es aber, wie gesagt, erst nochmal richtig dicke für die Antlers, denn Inukai, der ja schon das Eigentor geschossen hatte, bekam nach einem Zweikampf in der Luft, wo er ein bisschen zu ungestüm mit dem Ellenbogen zu Werke ging, eine gelb-rote Karte. Aber dann kam die Nachspielzeit und da schlugen die Antlers nochmal zu, fast zweimal genau mit demselben Muster. Zuerst kam eine Flanke von der linken Seite auf den langen Pfosten, wo Hiroki Abe zur Stelle war, den Ball per Kopf querlegt und da stand dann ganz frei in der Mitte Takeshi Kanamori und er macht dann das 2-2. Und nochmal zwei Minuten später, in der 93. Minute, nochmal selbes Muster, wie gesagt, Flanke von links, diesmal war es Itsuki Oda, der am langen Pfosten stand und er legt nicht quer, sondern köpft den Ball zurück in Richtung Strafraumgrenze auf Serginho, der kriegt den Ball mit einer leichten Seitenlage, nimmt ihn an und macht dann aus der Drehung einen Dropkick und knallt den Ball wirklich unter die Latte, also das war ein unfassbar geiles Ende und wirklich ein super Treffer von Serginho. Also da, ich bin ja kein Antlers-Fan oder so, aber da musste ich mich einfach auch mal mitfreuen mit ihnen. Das war wirklich spitze.
Also die Highlights, sagst du, lohnen sich, sich ja nochmal anzuschauen.
Das lohnt sich hundertprozentig. Also ich würde sogar sagen, also selbst für die Antlers ist das wahrscheinlich einer der größeren Momente, sage ich jetzt mal, wenn man so einzelne Spiele sich anschaut. Mhm. Also die werden auf jeden Fall in jedem Highlight-Reel der Saison mit dabei sein, denke ich mal.
Ja, sehr schön. Der amtierende Meister also mit einem Sieg auch im, was ist das, zweite Gruppenspiel, glaube ich, oder drittes?
Dritte war das schon.
Ja, genau, 7 Punkte jetzt, glaube ich, Gruppenführer in der Gruppe E. Auch am Dienstag, Gruppe G, hatten die Urawa Red Diamonds ein Heimspiel gegen, und das ist jetzt auch nicht zu verachten, den koreanischen Vertreter Jeonbuk Hyundai Motors. Wie lief das denn insgesamt?
Also das war so ein bisschen, also man hatte ja eigentlich Schlimmstes befürchtet, nachdem die Reds sich wirklich so schlecht präsentiert haben gegen die Marinos am Wochenende. Mhm. Aber in der ersten Halbzeit, sie haben die erste Halbzeit überlebt, sagen wir es mal so. John Book hatte schon relativ viele Chancen, aber sie kamen zu keinem Tor, es stand 0-0 zur Pause. Die Reds hatten selber auch ein paar relativ gute Gelegenheiten. Aber ja, dann in der zweiten Halbzeit wurden die Reds sogar ein bisschen stärker. Also es war fast ausgeglichen, würde ich sagen, in der zweiten Halbzeit. Mhm. Sie hatten auch ein paar gute Chancen durch Moriwaki und hatten in der zweiten Halbzeit auch einen Pfosten und einen Lattenschuss. Aber in der 78. Minute, also relativ spät, fiel dann das 1-0 für John Book durch Adriano nach guter Zusammenarbeit mit seinem Landsmann, Brasilianer Ricardo Lopez. Das war dann auch wieder so, wo man gesehen hat, also das sah wirklich wieder unglücklich aus für die Abwehr von den Reds. Haben sie sich ein bisschen auseinandernehmen lassen, sage ich mal. Sie hatten dann auch noch die Chance zum 2-0 durch Ricardo Lopez, aber der Schuss landete neben dem Tor. Darum, ja, es war insgesamt, ich denke, insgesamt ging der Sieg schon in Ordnung für John Book, aber dadurch, dass Urawa auch zweimal Aluminium getroffen hat, also denke ich mal, hätten sie vielleicht zumindest einen Punkt verdient gehabt, ja. Aber es sieht zumindest, was man auch sagen muss, es sieht für sie jetzt nicht zu schlecht aus nach 3 Spieltagen in der Tabelle. Also John Book ist natürlich Erster mit 6 Punkten und die Reds sind punktgleich mit Beijing, 4 Punkte. Also da ist alles im grünen Bereich für die Reds zu diesem Zeitpunkt.
Ja, sehr gut. Dann am Mittwoch, der zweite Tag Champions League und in der Gruppe H hat der amtierende japanische Meister und ja auch Team, das jetzt eigentlich diese Saison ein bisschen mehr in die Champions League investieren wollte. Kawasaki Frontale ist auswärts zu tun gehabt mit Ulsan Hyundai in Südkorea.
Genau, Hyundai, was man sagen muss, was sehr auffällig ist, sie waren ja vor dem Spiel noch ohne Gegentor in der Champions League und das sollte auch so bleiben am Ende. Sie gewann das Spiel 1-0. Frontale spielte diesmal von Beginn an mit Yu Kobayashi auf der rechten Seite und Leandro Damião in der Mitte und Kengo Nakamura war auf der Bank. Sie hatten auch mehr vom Spiel, also es war im Prinzip fast das gleiche wie in der Liga. Sie haben viele, viele relativ gute Aktionen, aber es mangelt einfach so am letzten Pass oder an der Genauigkeit im Abschluss. Und so kam es dann, wie es kommen musste. Sie hatten ja schon, glaube ich, in Shanghai sehr spät erst den Gegentreffer kassiert durch einen Elfmeter von Hulk und diesmal war es noch später in der 91. Minute. Da gab es eine Flanke von der rechten Seite und der eingewechselte Kim Soo-an flog sozusagen in den Ball hinein. Der Ball kam auf den kurzen Pfosten, er flog sozusagen in den Ball hinein und per Flugkopfball macht er da das 1-0 und den Siegtreffer. Es war schlecht verteidigt von Frontale, muss ich sagen, aber der große Fehler war hier bei Torwart Jung, der aus dem Tor rauskam und das war auch wieder so ein Fall, wo man sagen muss, wenn er rauskommt, dann muss er ihn eben haben. Aha. Ja, und das war nicht der Fall und so verlor Frontale auch dieses Spiel. Sie haben jetzt 3 Punkte aus 3 Spielen. Ulsan Hyundai hat 7 und das mit einer Tordifferenz von 2-0. Shanghai ist auf Platz 2 mit 4 Punkten und Sydney ist letzter mit 2 Punkten. Das Positive für Frontale ist, dass sie jetzt die 2 schwierigsten Auswärtsspiele gegen Ulsan und Shanghai schon hinter sich haben. Die schlechte Nachricht ist, dass sie jetzt die nächsten beiden Spiele eben genau gegen diese Teams zu Hause antreten müssen. Und im Todoroki haben sie ja diese Saison, glaube ich, nur gegen... haben sie überhaupt schon einen Heimsieg? Ah klar, gegen Sydney haben sie 1-0 gewonnen. Sydney, ja. Ja, also das wird sich zeigen, was sie da noch, ob sie das noch schaffen können oder nicht. Ja, und dann gab es später noch die Fortsetzung der Sanfrecce World Domination Tour beim 2-0 Heimsieg gegen Daegu.
Ja. Oh Gott, was soll ich dazu sagen? Ich bin mir auch nicht ganz, ich habe es auch noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Es war ein bisschen eine stressige Woche. Ich war etwas überrascht, muss ich zugeben. Es war ja das Partnerstädte-Duell. Daegu und Hiroshima haben ja eine Partnerschaft und dementsprechend natürlich frohe Erwartungen. Ist wahrscheinlich der Anhang von Daegu nach Hiroshima gereist. Ist ja immer eine Reise wert. Ja, ansonsten wohl relativ souverän. 2-0 kann man nichts gegen sagen. Beide Tore in der ersten Halbzeit, also auch wieder relativ früh, wie wir es ja auch dann hatten gegen eben Gamba Osaka am Wochenende.
Gegen Gamba.
Danke. Ein Elfmetertor durch Douglas Vieira und Daiki Watari, der erhöhte. Es gab mehr Ballbesitz für Sanfrecce, was eine sehr seltsame Situation ist, ehrlicherweise. Bessere Torchancen für Sanfrecce. Und Degu hat es auch, wie es sich für einen guten Gast gehört, auch zumindest keine negativen Gastgeschenke dagelassen. Es gab 0 Schüsse aufs Tor eben für Degu. Von daher, wie ordnen wir diesen Sieg jetzt ein? Spielerisch kann ich relativ wenig zu sagen. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Aber ich finde es immer noch ein bisschen befremdlich, auf welcher Erfolgswelle Sanfrecce jetzt schon wieder diese Saison schwimmt. Das lief ja letzte Saison schon relativ bescheiden zur Rückrunde hin. Auch die Spiele in der J-League deuten nicht darauf hin, dass sich irgendwie jetzt was am Spielstil geändert oder gar verbessert hat. Also es ist wirklich sehr defensiv orientiert. Man hat mal ab und zu den Lucky Punch, geht in Führung und hat dann allerdings den Vorteil im Vergleich zu manch anderen Teams in der J1, dass die Defensive stabil ist. Also das ist das, wovon vielleicht auch der ein oder andere Erstligist in Japan lernen könnte. Von Sanfrecce.
Vor allem Kawasaki Frontale, würde ich mal meinen.
Es fällt mir schwer zu sagen, von Sanfrecce lernen heißt siegen lernen, aber momentan sieht es relativ gut aus. Man darf aber auch nicht vergessen, dass, es wirklich ein sehr, sehr mäßiger Konterfußball ist, der da gespielt wird, der aber bislang erfolgreich ist. Also schauen wir uns das Ganze mal weiter an. Ich mache jetzt keinen Fokus mehr auf Sanfrecce die nächsten Wochen. Das könnte ich einen eigenen Podcast jede Woche für machen. Aber ich freue mich natürlich, dass es in der Liga gut aussieht. Ich freue mich, dass es in der Champions League jetzt relativ gut aussieht. Die Gruppe ist ja relativ nah beisammen. Sowohl Guangzhou Evergrande, Daegu und Sanfrecce mit 6 Punkten. Platz 1 bis 3 belegt mit verschiedenen Tordifferenzen. Nur Melbourne Victory ist der Prügelknabe der Liga und mit 0 Punkten und einer Tordifferenz von minus 7 nach 3 Spielen jetzt schon Tabellenplatz 4 und wahrscheinlich dann raus aus der Gruppenphase der AFC Champions League. Das dazu. Kommen wir zu dem kommenden Wochenende und es wird jetzt auch relativ knapp alles. Ab sofort, kleiner Hinweis unsererseits, ist Rakuten TV Sports in Deutschland freigeschaltet. Das hat sich irgendwie vorletzte Woche ergeben. Der ein oder andere wird jetzt das vielleicht schon aus dem Discord-Channel kennen und auch mitbekommen haben, dass eben Rakuten TV Sports ein europäisches Angebot eben mit der J-League aufbaut und uns als J-League-Community hier in Deutschland auch ermöglicht, jetzt 3 Partien pro Wochenende und das aktuell sogar noch für Umme anzuschauen. Also das Angebot steht dahingehend. Dazu gehört selbstverständlich, es ist Rakuten, das ist ein wöchentliches Whistle-Spiel, was man natürlich auch weiterhin bei DAZN schauen kann mit deutschem Kommentar. Da ist es, glaube ich, nur der Original-Stream. Also wer Japanisch kann, dem sei das ans Herz gelegt. Das Ganze startet ja auch schon bereits am Samstagmorgen mit der Partie Cerezo Osaka gegen Hokkaido Consadole Sapporo und damit möchte ich jetzt auch schon den Ausblick auf den kommenden Spieltag werfen. Samstag, wie gesagt, Cerezo gegen Consadole um 8 Uhr live bei Rakuten TV Sports. Wenn ihr Fragen noch dazu habt, meldet euch schnellstmöglich bei uns bei Twitter, Facebook oder eben im Discord-Channel, den ich jedem nochmal ans Herz legen möchte, der dieses Programm kennt oder auch noch nicht kennt. Links wie immer bei den Shownotes. Um 12 Uhr dann Yokohama F. Marinos gegen Nagoya Grampus, also ein zumindest sehr offensivlastiges Spiel, was uns da erwarten würde um 12. Das wird nirgendwo live übertragen. Am Sonntag dann der große Haupttag der J1, um 7 Uhr die Partien FC Tokio gegen Kashima Antlers und Sagan Tosu empfängt zu Hause den amtierenden Meister aus Kawasaki. Um 8 Uhr Jubilo Iwata gegen Shimizu S-Pulse, das Shizuoka Derby. Da erwarten wir jetzt, glaube ich, keine hohe Fußballkunst, aber das Ganze auch live verfügbar eben auf Rakuten TV Sports. Also wer da ein bisschen Derby gucken möchte, dem sei das wärmstens empfohlen.
Und da ging es auch letzte Saison wirklich richtig zur Sache. Also ich würde das zumindest empfehlen und hoffen, dass das dann wieder genauso wird wie letztes Jahr. Ich glaube, in dem zweiten Saisonspiel gab es dann irgendwie ein 5:1 für Espals oder so.
Ja.
Das war schon, und natürlich auch tolle Stimmung.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ein Derby, also wirklich ein Derby, was auch den Namen verdient. Und dementsprechend auch die Empfehlung, falls ihr vorhabt, San Frecce Hiroshima sehen zu wollen und Vissel Kobe, das auf The Zone zu übertragen, sozusagen im Real-Life gucken. Mein Gott, den Satz kriege ich nicht gerade raus. Also guckt bitte dieses Shizuoka-Derby live und das andere bitte im Real-Life bei The Zone. So, das wollte ich damit sagen. Weil momentan ist bei Rakuten TV Sports noch nicht aller Content abrufbar auf Dauer. Das heißt, ihr könnt momentan bis zum dritten Spieltag irgendwie alle Partien nochmal im Real-Life gucken. Alles andere wird an Content wahrscheinlich in den nächsten Wochen nachgeliefert. Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Genau, dann um 9 Uhr eben Gamba Osaka zu Hause gegen die Urawa Red Diamonds, um 9 Uhr auch Oita Trinita gegen Vegalta Sendai und eben bei The Zone dann und Rakuten, wer es möchte, Vissel Kobe gegen San Frecce Hiroshima. Der Spieltag wird dann abgerundet eben durch das Spiel Shonan Belmare gegen Matsumoto Yamaga am Sonntag um 10 Uhr. Was wären deine Favoritenspiele zu schauen dieses Wochenende, Daniel?
Also am Samstag gibt es ja nur die zwei, von daher denke ich, dass die beide auf jeden Fall interessant werden. Vor allem, weil Sapporo ja jetzt endlich mal ein bisschen in die Hufe kommen muss nach diesen Performances der letzten Spieltage. Mhm. Yokohama gegen Nagoya wird sowieso interessant,
vor allem
wegen der Offensive.
Und dann noch ein Abendspiel, ne, im Dunkeln.
Ja, dann am Sonntag werde ich natürlich wie fahren gucken, um 7 Uhr frühs, aber natürlich Tokio gegen Antlers ist da schon sehr interessant. Und das Shizuoka-Derby, wie schon angesprochen. Also das wären so meine Favoriten.
Ja, ich gucke mir natürlich wie immer San Frecce an. Mehr brauche ich nicht.
Doch gar nicht.
Mehr brauche ich nicht.
Die World Domination Tour geht weiter.
Das geht auf jeden Fall weiter jetzt gegen das Galactico-Projekt. Und immerhin darf man nicht vergessen, wenn dann San Frecce am Wochenende gegen Vissel Kobe gewinnen sollte, dann kannst du dir ja gleich überlegen, wer die Nummer 1 in Asien ist. Also von daher, wir bleiben am Ball für euch. Das war's, unsere erste wöchentliche Episode mit leichtem Verzug. Ich bitte das zu entschuldigen, war privat nicht anders zu handeln. Aber ab nächste Woche dann Mittwoch die Aufnahme und die Veröffentlichung am Donnerstag rechtzeitig vor dem nächsten Spieltag der J-League. Schön, dass ihr dabei wart und danke für die Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.
Tschüss, schönes Wochenende.